Schwangerschaftsabbruch ist nicht vorbei, wenn die Behandlung abgeschlossen ist. Es geht noch weiter und ich finde, das wird so verschwiegen. Es wird nicht erwähnt, dass danach die Psyche leidet, wo man sich danach hinwenden kann, mit wem man darüber sprechen kann.
Das Mikro für dich, ein Podcast der Villa Vie.
Tachchen und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge aus der Villa Vie. Mein Name ist Jitza Schmidt und heute haben wir mal wieder einen ganz besonderen Menschen zu Gast. Sie hat einen ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit, ein ganz liebevolles Herz und schon so viel in ihrem Leben erlebt, dass es ein Buch füllen könnte. Sie zu kennen, bereichert das Leben und den eigenen Horizont. Es lässt einen manchmal schmunzeln oder die Luft anhalten, je nachdem, wie ihre aktuelle Story gerade beginnt oder endet. Hilal, schön, dass es dich gibt und schön, dass du heute wieder da bist.
Danke, dass ich da sein darf. Hi.
Hilal, dein Lieblingsgetränk ist immer noch Red Bull.
Ja.
It is, wie it is. Tabea hat dir hier einiges hingestellt. Du kannst dir gerne deinen Geschmack raussuchen und lass es gerne einfach nochmal zischen.
Ich entscheide mich für Kokosblaubeere.
Hast du schon mal getrunken?
Ja.
Okay.
Mmh.
Super, es kann beginnen. Ja, also das Wichtigste haben wir. Schon mal gut.
Lecker.
Ich habe gedacht, während du schlürfst, sage ich allen Menschen, dass das Bergische Bestattungshaus von Dirk und Anke Schumacher diesen Podcast hier unterstützen. Man kann es einfach mal googeln oder auch wenn man mal im Bergischen Land unterwegs ist, auf einen Kaffee vorbeikommt, denn dort ist wirklich ein liebevoller, familiärer Umgang und einfach eine nette Atmosphäre. Ich habe manchmal zwischendurch vergessen, sie zu erwähnen, deswegen mache ich das an dieser Stelle, aber dein Schlürfen ist schon lange vorbei.
Mhm.
Ja, ist gut. Kannst gerne weitermachen, fühl dich wie zu Hause.
Dankeschön.
Ich glaube, ich habe noch nie Red Bull getrunken.
Willst du mal probieren?
Ja, du hast ja noch genug da. Würdest du mit mir auch eins teilen?
Na klar.
Okay, einen Moment. Boah, ist das süß. Das erinnert mich an Kinderzahnpasta von früher.
Nee.
Aber ich habe es auch noch nie getrunken.
Meinst du
ich
Elmex
eher Kinder,
oder?
So richtig, ja, auch dieses Süße von früher. Boah, das erinnert mich. Kindheitserinnerungen kommen hoch. Ja, genau, also... Aber es ist wunderbar.
Ja.
Genieß es. Bekommst nachher auch noch ein Dankeschön mit.
Das sind meine Alltagsretter.
Ja?
Ja.
Vor was retten sie dich im Alltag?
Vor Schläfrigkeit.
Ja?
Ja, das ist so ein Zeichen für mich persönlich. Jetzt kann der Tag beginnen.
Okay.
Wo andere mit Kaffee starten, starte ich mit Energy.
Ja, ist gut.
Natürlich erst anderthalb Stunden nach dem Aufstehen, ne?
Okay, also, natürlich.
Ja, ja.
Ja. Wenn du genug Intus hast, startest du anderthalb Stunden vor dem Aufwachen, ne? Ja, ich verstehe. Okay. Hilal, ich erinnere mich daran, es war an einem Freitag, das Telefon klingelte in der Villa Vie und deine Stimme war zu hören. Erinnerst du dich?
Ich erinnere mich, ja.
Wie war damals deine Situation?
Meine Situation war ausweg und aussichtslos.
Mhm.
Ich habe nach Hilfe gesucht. Nach einer Beschreibung gesucht, was mit mir passiert und warum ich diesen Schritt bereue und was da überhaupt in meinem Körper passiert ist oder mit meinem Körper, was ich mir da quasi angetan habe und hatte keine Worte dafür. Ich hatte meine Symptomatik quasi im Internet versucht zu recherchieren, was das ist, warum das mit mir passiert und bin dann auf einen Menschen gestoßen, der dich weiterempfohlen hat, der die Villa Vie weiterempfohlen hat.
Mhm.
Und auch die Villa Vie habe ich so ein bisschen versucht zu durchleuchten,
mhm.
konnte aber keinen Haken finden und habe dann gedacht, Hilal, du hast nichts zu verlieren, ruf einfach an, vielleicht kann sie dir weiterhelfen.
Ja, was ist dir passiert oder was hast du, also deine Symptomatik, wie du es gerade beschrieben hast, was hast du eingegeben bei Google, wonach hast du gesucht?
Ich habe gesucht nach Zustand nach medikamentösem Schwangerschaftsabbruch.
Mhm.
Und dann kamen ganz viele Ergebnisse mit Blutungen, Bauchschmerzen, sowas, aber ich habe nichts gefunden, was so auf meine Psyche eingeht oder was mein Emotionales gerade so beschreibt. Und das hat mir gefehlt.
Ja, das heißt, du hast einen Schwangerschaftsabbruch erlebt, du hattest an einem Freitag angerufen. Ich sage jetzt aus meiner Erinnerung, war der Schwangerschaftsabbruch am Mittwoch davor?
Genau, da war ich dann quasi in der Tagesklinik.
Ja.
Und die Medikamente habe ich, also ich habe ja medikamentös abgebrochen. Die Medikamente habe ich, glaube ich, am Montag oder Dienstag bekommen und durfte dann nach Hause. Und zwei Tage später konnte ich dann in die Tagesklinik.
Ja. Willst du erzählen, wieso der Ablauf war? Wie du die Tage vor deinem Anruf verlebt hast?
Ja, es war so, dass ich an dem besagten Tag in die Frauenarztpraxis gegangen bin. Dort habe ich unter Aufsicht eine Tablette eingenommen und durfte dann auch schon wieder gehen. Ich wurde aber zweimal gefragt, ob ich mir dessen bewusst bin, was diese Tablette mit mir und meinem Körper macht.
Ja.
Und ich habe dann bejaht und habe die Tablette genommen und habe dann die Frauenarztpraxis wieder verlassen. Meine Freundin hat mich abgeholt. Wir saßen im Auto und die Sonne schien mir so ins Gesicht. Es war so ein warmer Novembertag irgendwie. Mhm. Und das kam mir so heuchlerisch rüber, wo ich mir dachte, warum scheint jetzt die Sonne, warum gerade jetzt?
Ja.
Und ich habe dann meine Freundin nur angeguckt und sie hat eigentlich in meinen Augen gesehen, dass ich gar nichts sagen muss. Sie hat den Schmerz gesehen und sie stand einfach nur an meiner Seite. Dann war ich zu Hause, habe mich erstmal hingelegt und habe erst abgewartet, was jetzt passiert. Natürlich ist da nichts passiert, ist ja noch nicht so viel Zeit vergangen und habe da schon angefangen zu googeln. Hab dann den Wirkstoff bei Google eingegeben und das war so lustig eigentlich. Dort stand, dass man Grapefruit, dass man das nicht essen soll, weil es dann nicht mehr wirken würde. Mhm. Ich habe wirklich noch überlegt, runter in den Supermarkt zu laufen und mir einfach Grapefruit zu holen, um diese Wirkung zu unterbrechen. Hab mir dann gedacht, ach, jetzt ist sowieso schon zu spät.
Mhm.
Ja.
Also nachdem du quasi das allererste Mal in der Praxis die Tabletten genommen hast, hast du dann im Verlauf gegoogelt und überlegt,
genau,
ob du es so mit Grapefruit versuchst zu unterbrechen,
genau,
okay?
Das habe ich dann doch nicht getan, weil ich habe mich ja schließlich dagegen entschieden, also gegen das Kind. Und habe mir dann gedacht, so jetzt musst du damit leben, jetzt musst du da durch. Dann hat ein Tag später die Blutung eingesetzt oder in der Nacht sogar noch. Da habe ich wieder meine Freundin angerufen und gesagt, ey Dani, die Blutung ist losgegangen und ich weiß nicht, was ich machen soll. Und sie war natürlich auch total überfordert mit der Situation und alles, was sie gesagt hat, war, ich stehe hinter dir, ich bin bei dir, sag mir, wenn irgendwas ist, ich komme vorbei. Und das war aber nicht das, was ich hören wollte, sondern wie mache ich das jetzt rückgängig?
Mhm.
Ja, dann habe ich weiter gegoogelt, medikamentöser Schwangerschaftsabbruch, Blutung. Ja, und dann waren da ganz viele Erfahrungsberichte und Communities, die sich da unterhalten haben. Aber die Beiträge waren relativ alt schon, also die waren schon 5, 6 Jahre her. Ja, und dann bin ich da auf einen Menschen gestoßen, die dort ihre Telefonnummer hinterlegt hatte. Ja, mit der habe ich dann telefoniert. Und sie hat dann gesagt, wir können jetzt nichts mehr tun, aber du kannst dich mit deinem weiteren Anliegen dann an die Villa Vie wenden.
Oh, okay, und du hast dich gemeldet. Das, was du beschreibst, das erzählen viele Frauen, dass sie gerade bei dem medikamentösen Abbruch, dass wenn sie es, also dass vorher total krass die Ambivalenz da ist, mach ich's nicht. Manche machen es in der Praxis, andere wirklich zu Hause auf der Couch oder so. Viele beschreiben, dass sie noch nach einem Zeichen auch warten. Boah, wenn das und das jetzt passiert, dann nehme ich es nicht. Du nickst, du kannst dich wahrscheinlich
voll
mit reinversetzen.
Voll.
Ne?
Ja.
Und manche beschreiben auch, wie sie sich danach den Finger in den Hals stecken und versuchen, das zu erbrechen. Das ist ein bisschen so ähnlich vielleicht wie du mit der Grapefruit irgendwie zu unterbrechen. Und dann ganz schnell, ja krass, ah, es ist jetzt eh schon zu spät. Ne? Ja.
Also wenn ich nach einem Zeichen gesucht hätte oder von einem Zeichen leiten hätte wollen, dann wäre es auf jeden Fall das gewesen, dass mir die Tablette in der Praxis runtergefallen ist.
Okay.
Ich habe sie aufgehoben und mir in den Mund gesteckt. Das wäre schon ein Zeichen gewesen. Aber ich habe gedacht, dass ich mir da total schlüssig bin und es geht jetzt nicht, ich kann das nicht.
Ja.
Und die medikamentöse Weise war halt für mich, es ist am wenigsten mit einem Eingriff in deinen Körper verbunden. Ich hatte halt schon etliche OPs vorher gehabt und ich wollte mich nicht nochmal in Narkose packen lassen und wollte dieses ganze Prozedere um mich herum nicht nochmal. Deshalb habe ich mich für die medikamentöse Art und Weise entschieden. Und ich habe halt auch gedacht, ja, das ist alles noch so frisch und das Baby ist noch so klein und dann wird es halt mit dem Denken von damals, ne, es wird dann einschlafen, es wird dann nicht so viel mitbekommen. Ja.
Es war vielleicht auch so eine Schutzreaktion für dich selbst, so, es wird nicht so viel merken, um das vielleicht für dich erträglicher zu machen oder in deiner Vorstellung.
Auf jeden Fall, ja.
Ja. War das dein erstes Kind?
Nein, es ist mein drittes gewesen.
Und dein Wunsch, den medikamentösen Schwangerschaftsabbruch zu wählen, du hattest da deine Gründe und das beschreiben auch viele Frauen, dass sie sagen, okay, es ist weniger invasiv oder es ist einfach noch ganz klein, da ist ja noch nicht viel und sind dann doch manchmal auch echt erschrocken über die Schmerzen, über die Art der Blutung oder auch dieses Alleine-Fühlen in der Situation. Wie war deine Situation, als es dann soweit war?
Also meine Situation war ja, dass ich mittwochmorgens dann quasi schon einen Termin in der Tagesklinik hatte, wo ich dann unter Beobachtung die zweite Tablette nehmen musste oder konnte. Und wenig später hat es dann angefangen zu bluten, richtig heftig zu bluten. Und für mich war klar, ich möchte mein Baby hier nicht bekommen. Ich war da nochmal auf Klo in der Tagesklinik. Ich habe da mein Bett bekommen. Das Personal dort war sehr auf andere Dinge fokussiert. Ich bin ja immer so ein Beobachter und da, wo ich mich nicht wohlfühle, da bleibe ich nicht. Egal unter welchen Umständen, ich stehe dann einfach auf und gehe. Ich habe halt beobachtet, dass total viele Frauen da waren. Ich habe weinende Frauen gehört, ich habe stöhnende Frauen gehört, die vor Schmerzen gestöhnt haben. Und ich bin dann auf Toilette gewesen und habe festgestellt, dass noch nicht mal Klopapier auf der Toilette war. Ich habe dann gedacht, ey, hier ist noch nicht mal Klopapier. Wie willst du hier? Also, das hört sich so komisch an. Ich habe mich ja gegen mein Kind entschieden, aber möchte es nicht an diesem Ort auf die Welt bringen quasi. Ja, und ich habe dann gesagt, ich möchte hier nicht bleiben, ich gehe. Dann hieß es, ja, sie müssen jetzt aber hier bleiben. Und ich habe gesagt, ich muss gar nichts. Ich gehe jetzt. Habe ich mich abholen lassen. Als ich dann zu Hause angekommen bin, war es so, dass ich wieder richtig heftige Blutungen hatte. Und dann, ja, habe ich es gesehen. Ja, es war da. Und dann kam halt dieses, warum hast du das getan? Es ist klein, aber du siehst, was es ist. Ja.
Ja, wir haben vor ein paar Jahren mit dir ein YouTube-Video gedreht. Da erzählst du es auch echt detailliert, die Situation von damals. Das Video verlinken wir auf jeden Fall hier unter diesem Podcast. In dem Moment, was du jetzt gerade beschreibst, war deine Frage, warum hast du es getan? Was waren jetzt rückblickend deine persönlichen Beweggründe?
Meine persönlichen Beweggründe waren auf jeden Fall meine finanzielle Unsicherheit, meine familiäre Unsicherheit. Und meine berufliche Unsicherheit. Es war alles drei nicht gesichert. Und ich hatte ja schon zwei Kinder, die ich durchbringen muss irgendwie oder musste. Ich habe mir gedacht, ey, du schaffst es mit zwei Kindern kaum. Wie willst du jetzt ein drittes ernähren? Oder wie willst du das schaffen, diese Schwangerschaft? Und ich habe ja meine vorherigen Schwangerschaften immer nicht vorbildlich erleben dürfen. Es gab immer Krisen und ja, Schwangerschaften habe ich generell für mich persönlich nie mit etwas Schönem verbunden. Heute sehe ich, dass es etwas Schönes ist, aber damals hatte ich einfach Angst davor.
Manchmal höre ich Menschen sagen, der Grund für einen Schwangerschaftsabbruch ist Egoismus. Ich sage, der Grund für einen Schwangerschaftsabbruch ist Angst. Was sagst du?
Spielt beides eine Rolle, auf jeden Fall. Es ist Egoismus, weil klar denkst du auch an dich. Aber das geht ja mit der Angst einher, also das eine schließt das andere nicht aus. Man hat ja Gründe, warum man egoistisch wird. Ich finde, da spielt beides eine große Rolle. Wenn du halt nicht an dich selbst denkst, also im Vordergrund stehst du als Frau, gerade wenn du schwanger bist. Du hast die Verantwortung, du trägst das Kind aus, es wächst in dir. Ich will nicht sagen, dass Väter unter einem Schwangerschaftsabbruch weniger leiden oder anders leiden, das ist ganz unterschiedlich, aber die Verantwortung liegt am Ende immer bei der Frau. Der Mann kann immer sagen, du hör zu, das wird mir zu bunt, ich gehe. Muss nicht sein. Es gibt auch Männer, die sagen, ey, ich kümmere mich darum, alles gut, ne? Ich bin für immer bei dir. Aber wenn man gelernt hat, dass das Wort eines Menschen eigentlich kein Gewicht hat zu dem, was man selbst erlebt hat, dann kann man nur noch egoistisch sein, weil du kannst dich nur noch auf dich selbst verlassen. Ich hatte halt dieses Gefühl nicht, dass ich mich da auf irgendjemanden verlassen kann. Und das ist bis heute so. Ich verlasse mich auf niemanden, außer auf mich selbst.
Und gleichzeitig kam in dem danach, weiß ich nicht, Bereuen oder Unsicherheit und Fragen, boah, was habe ich da getan? Und als du damals angerufen hast, du warst total emotional, total am Weinen. Also wirklich wie eine Mutter, die um ihr Kind weint. Obwohl heute ja viel diskutiert wird, ne? Ist es ein Kind, ist es kein Kind und so weiter. Du hast jetzt gerade auch oft mein Baby gesagt. Und du hast vorhin auch gesagt, okay, krass, das war so ein Tiefpunkt. Du warst so verzweifelt. Wie sah die erste Zeit danach aus in dir?
Daran kann ich mich noch richtig gut erinnern. Die erste Zeit war so, dass ich nachts nicht schlafen konnte, weil ich Brustschmerzen hatte. Meine Brüste haben gespannt und ich wurde die ganze Zeit daran erinnert. Der Körper hat verrückt gespielt. Das ist natürlich auch ein hormoneller Eingriff, so, ne? Das ist nicht einfach so wegzustecken. Und ich hatte gar keine Zeit, irgendwie mal abzuschalten und zu sagen, okay, jetzt brauche ich eine Pause. Ich musste ja weiter funktionieren. Ich war ja damals selbstständig und habe teilweise Termine abgesagt und habe gesagt, du, Nägel machen ist heute nicht. Und natürlich wussten die Kunden nicht, was los ist. Und dieses, ja, aber ich muss doch morgen da und da hin und kannst du jetzt nicht mal anderthalb Stunden? Und ich habe mir nur gedacht, bitte nicht. Es geht jetzt nicht. Und am Ende habe ich auch mein Handy einfach ausgemacht. Ich wurde ständig daran erinnert. Also dieses nachts nicht schlafen können, weil dir deine Brüste wehtun, genauso wie als du schwanger warst, das war das Prägendste für mich. Ja.
Wie hast du Schritte weiterhin geschafft, am Leben zu bleiben oder auch wieder ins Leben zurückzukommen? Weil das war ja alles untypisch für dich. Ich weiß noch, wir haben uns ja dann auch kurze Zeit später getroffen. Da warst du nicht so gestylt wie heute, weil du einfach innerlich an einem ganz anderen Punkt warst, wahrscheinlich gar nicht die Kraft hattest. So. Und trotzdem ging dein Leben weiter und du hast ins Leben zurückgefunden. Was brauchtest du oder was hat dir geholfen?
Mir hat auf jeden Fall geholfen, dass ich mit dem, was ich getan habe, nicht alleine war. Dass es viele andere Betroffene gibt und dass das, was ich getan habe, nicht mehr rückgängig zu machen ist und dass das Leben aber trotzdem weitergeht. Ich habe ja noch zwei Kinder und die mussten ja irgendwie weiter versorgt werden. Also du kannst ja als alleinerziehende Mutter nicht mal eben sagen, okay, klar kannst du das machen, wenn du jetzt irgendwie Angehörige hast oder so, aber ich habe ja wirklich niemanden gehabt. Das war eine Situation, wo ich dachte, du musst jetzt wieder aufstehen. Das bringt nichts. Es bringt nichts, du musst jetzt weitermachen. Und da ist mir wieder bewusst geworden, egal welche Entscheidung du in deinem Leben triffst, am Ende stehst du damit eigentlich alleine da. Klar, es ist schön, wenn andere Menschen, die auch betroffen sind, wenn du mit denen irgendwie in Kontakt kommst und dich mal irgendwie darüber unterhalten kannst. Aber am Ende des Tages gehst du alleine mit deinen Gedanken und Gefühlen schlafen. Weil jeder trägt seinen Kampf für sich selbst aus. Ich kann von Menschen nicht verlangen, dass sie 24 Stunden an meiner Seite sind, weil es mir gerade schlecht geht. Das kann und will ich nicht, weil jeder hat seine Familie, jeder hat sein Tun, jeder hat seine Arbeit. Ich musste da für mich einfach einen Weg finden, aus diesem Dunklen wieder rauszukommen.
Ein Weg war ja auch, dass du einen ganz besonderen Ort hast, dort, wo du wohnst, wo du dich dran erinnerst.
Ja.
Und ich durfte mal dabei sein. Und du hast schon stark getrauert, ne? Du hast deine Trauer schon auch Ausdruck gegeben, ne?
Total. Das hat mir aber auch gut getan. Ich habe mein Baby quasi, was ich gesehen habe und sehen durfte, egal wie klein es war, durfte ich begraben. Ich habe mir dafür einen besonderen Baum gesucht bei uns im Wald. Es war dann quasi wie ein Ritual für mich, zu sagen, okay, hier ist eine Stelle, wo du hinkommen kannst und hier ist eine Stelle, wo du trauern kannst. Das war mir ganz wichtig.
Und wo du es auch, kommt mir jetzt gerade der Gedanke, auch hingetragen hast, weil indem du dann aus der Klinik gegangen bist und gesagt, hier möchte ich das nicht erleben, hier gibt es noch niemals Klopapier.
Genau.
Hast du es für dich erlebt und hast es dort begraben, beerdigt und nur du weißt, wo dieser Ort ist.
Ja.
Und kannst immer wieder hingehen, ne?
Auf jeden Fall.
Hattest du für dich die Frage oder auch den Wunsch nach Vergebung?
Mir selbst zu vergeben, ja. Das war für mich sehr, sehr schwer und ich habe sehr lange dafür gebraucht, mir selbst zu vergeben und zu sagen, okay, es ist jetzt passiert, aber was ist Neues daraus entstanden? Ich bin ja viel gefestigter, als wie ich es damals war. Ich hatte ja so eine Mauer um mich rum, wo, das war ja damals auch so meine Persönlichkeit, dieses keiner kommt über diese Mauer, keiner kratzt mich an und wehe, es wagt einer. Dann habe ich den quasi auseinandergenommen. Und das ist heute nicht mehr so. Und das ist so meine Art der Vergebung, zu sagen, du beschreibst das ja auch ganz oft, dass ich so sanft bin. Ich habe mich lange nicht so gesehen und sehe mich immer noch nicht so, aber wenn ich mich mit Menschen unterhalte, dann wird mir das immer so zurückgegeben, dass man mit mir über alles reden kann und dass ich eigentlich eher so ein ruhiger Mensch bin, obwohl ich sehr humorvoll bin. Habe auch so meine eigene Art von Humor. Ja, das ist so meine Art der Vergebung, dass ich mir jetzt so Gutes tue, indem ich Menschen Gutes tue. Mhm. Ja.
Wie erlebst du die sozialen Medien oder auch die öffentlichen Medien, wenn es um das Thema Schwangerschaftsabbruch geht? Also zum Beispiel, wie nimmst du die Rhetorik wahr? Oder auch die Diskussionspunkte? Aktuell geht es ja auch ein bisschen um diese Diskussion, braucht es eine Beratungspflicht oder nicht? Sollte das Pflicht sein, zu einer offiziellen Beratungsstelle zu gehen und diese Schwangerschaftskonfliktberatung durchführen? So ist es aktuell, das ist aktuell Pflicht. Mhm. Wie hast du damals die Situation wahrgenommen, also auch zum Beispiel deine Beratung? Ist die Diskussion realitätsnah von deiner Realität?
Da ich damals auch schon eine sehr gute Menschenkenntnis hatte und immer noch habe, ist mir das gar nicht schwer gefallen. Wenn du etwas willst, dann weißt du, was du sagen musst, um diesen Schein quasi zu bekommen. Bei mir war es damals so, dass ich mich an eine Beratungsstelle gewandt habe, die sehr bekannt ist. Und ich war dann da und es ging auch in kürzester Zeit. Dann hat mir ein Mann die Tür geöffnet. Ich dachte so, ja okay, jetzt bringt er mich zu einer Beraterin. Nee, dann hat er sich vor mich gesetzt, hinter zwei Glasscheiben, weil ja damals die Corona-Zeit war. Beide FFP2-Masken auf. Dann sagt er, ja, dann erzählen Sie mal. Und ich so, kommt hier noch jemand? Nee, das machen wir jetzt zusammen. Und dann habe ich ihm gesagt, ich bin alleinerziehend, ich habe kein Geld. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, wie ich das Kind großziehen soll. Und für mich ist die Entscheidung schon klar, ich möchte das nicht. Ja, dann hat er mich noch so ein bisschen aufgeklärt über staatliche Hilfen und hier und da. Das kannte ich aber alles schon. Und es war jetzt für mich kein Grund zu sagen, ah ja, okay, ich behalte das Kind. Kurze Zeit später habe ich den Schein bekommen und bin wieder raus. Also ja, so war die Situation für mich.
Ja, rückblickend gedacht, was hättest du damals brauchen können, um Mut zu fassen, schwanger zu bleiben?
Die Villa Vie. Ich hätte die Villa Vie gebraucht. Ich hätte jemanden gebraucht, der an meiner Seite ist, der mir sagt, so, warum machst du das und was brauchst du? So, brauchst du ein Kinderzimmer? Brauchst du finanzielle Unterstützung? Brauchst du Kinderbetreuung? Was brauchst du? Was kann ich tun, damit du dein Kind behältst? Und das am besten von einer Person oder von einem Menschen, der Erfahrung in dem hat, was er tut und wo es glaubwürdig rüberkommt, was er tut und wo es nicht einfach runtergefaselt ist, weil das ist so gang und gäbe geworden. In der Villa Vie war es ja quasi, also mit dir war es ja quasi so, dass ich gleich erzählen konnte, wie es mir gefühlstechnisch geht. Konnte dir auch gleich erzählen, warum ich es nicht behalten habe. Und klar, auf der einen Seite denkt man sich, wie wäre es geworden, wenn die Villa Vie damals da gewesen wäre. Aber auf der anderen Seite denke ich mir aber heute, wäre das nicht passiert, hätte ich die Villa Vie niemals kennengelernt. Also ich bin dafür, dass es in jeder Stadt eine Villa Vie gibt. In jeder Stadt. Das wäre wirklich richtig toll. Wo du nicht mit Wenn und Aber hinkommen musst und vielleicht hätte mir auch ein bisschen mehr Zeit gut getan. Weil du hast ja quasi diesen Druck von 3 Tagen, sagt man ja. Klar, jetzt auch ein bisschen länger Zeit, aber du hast immer das Gefühl, jetzt habe ich 3 Tage und ich muss mich entscheiden. Wenn dann einer sagt, ja, dann lass dir doch mal 2, 3 Wochen Zeit. Guck doch mal, wie es ist. Weil egal, ob es ein Wunschkind ist oder nicht, ich beobachte immer, dass ein positiver Schwangerschaftstest bei jedem einen Schock auslöst. Also Freude oder Trauer. Es gibt ja beides, aber erstmal ist dieser Schock da. Ich bin schwanger.
Wow, mit der Antwort hätte ich nicht gerechnet, aber danke dafür. Und ja, Zeitdruck ist wirklich ein ganz krasser Punkt, wenn man in so einer Konfliktsituation ist, ne?
Voll.
Das unterschätzen viele, ne? Also wirklich diese, hey, lass dir Zeit, ja. Ja, aber dann ist das Kind schon größer, ja.
Genau.
Ja, aber lass dir die Zeit, so. Ich sag auch immer oder ganz oft, auch das ist ein bisschen mein Erfahrungswert auch in der Villa Vie, am Ende fehlt das Kind. Der Weg dahin ist unterschiedlich, ob es medikamentös ist oder ein operativer Schwangerschaftsabbruch. Der Prozess ist unterschiedlich, aber am Ende ist es dein Kind, was fehlt. Nimm dir die Zeit, lass dir die Zeit, lass dir diesen Atem, weil das einfach im Danach wirklich ein Punkt sein kann, was du bereust, wo du denkst, warum hat mir das keiner gesagt, einfach zu warten. Und bei vielen hilft diese Zeit auch wirklich, wie du es auch gerade beschrieben hast, praktische Unterstützung zu bekommen, eine Perspektive zu bekommen oder Mut zu fassen oder zu sagen, ey krass, stopp, wer bin ich eigentlich und was will ich und was will ich nicht? Ja, sowas ist immer so der nächste Step, ne?
Genau.
Ja. Wenn du selbst entscheiden könntest, was würdest du an unserer Gesetzeslage ändern wollen, damit Frauen und Familien von Anfang an besser geschützt sind? Jetzt mal ganz allgemein gesagt, nicht auf ein Paragraphen ausgehend, sondern allgemein gesagt. Und du sagst, boah, da bräuchtest du eine politische Wirksamkeit.
Soll ich dir ganz ehrlich drauf antworten?
Gerne.
Ich finde, Politik hat nichts mit einem Schwangerschaftsabbruch zu tun.
Ja.
Und die haben sich da überhaupt nicht einzumischen.
Ja.
Und gerade nicht Menschen, die noch nie mit einem Schwangerschaftskonflikt in Berührung gekommen sind. Nein, ich finde, es sollte kein Gesetz geben, was darüber entscheiden darf, ob du einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen darfst oder nicht. Wenn die Frau die Schwangerschaft nicht möchte und das für sie von Anfang an klar ist und sie aber nicht das bekommt, was sie gerade braucht, dann wird sie diese Schwangerschaft so oder so abbrechen. Und es gibt ja auch Dunkelziffern, wo Frauen versuchen, sich das Kind alleine irgendwie wegzumachen. Das ist eine Gefährdung. Gesetze und Politik haben mit Schwangerschaftskonflikten, das passt für mich persönlich nicht. Es passt für mich persönlich nicht.
Was ist denn für dich passend?
Für mich ist passend, dass eine Frau ganz frei entscheiden sollte, ohne diesen Zeitdruck zu haben, zu einer Beratungsstelle zu gehen und zu sagen, ich möchte jetzt die Schwangerschaft weiter fortführen oder ich möchte sie nicht weiter fortführen. Ich würde mir einfach wünschen, dass Frauen da freier sind. Ich meine, ich habe schon etliche Erfahrungen mit Menschen geteilt, die berichtet haben, dass sie ins Ausland gegangen sind, um die Schwangerschaft abzubrechen. Und da hat es keine Rolle gespielt, ob das Kind 5 Wochen alt war oder 6 Monate. Wenn eine Frau wirklich entschlossen ist, dieses Kind nicht bekommen zu wollen, dann wird sie das tun, egal wie. Und da stehen Gesetze einfach nur im Weg.
Die Argumentation ist ja, dass Politik da sehr wohl mitredet, um das ungeborene Leben zu schützen.
Tut es das?
Ist eine Frage. Ich muss gerade an eine Situation denken in der Villa Vie. Wir hatten Villa Vie Brunch, wo mir Frauen gesagt haben, weiße Tierzer, der Lebensschutz beginnt bei uns Frauen. Weil wenn ich geschützt bin, kann ich auch die Schwangerschaft oder mein Kind schützen.
Also ich spreche ja für mich, ne? Ich würde ja niemals für eine Gruppe oder für irgendeine Gruppe von Menschen sprechen oder ähnliches. Mir hätte damals kein Gesetz ausreden können, dass ich mein Kind zu behalten habe. Also wenn du entschlossen bist, etwas zu tun, dann tust du es. Dann soll es lieber sicher ablaufen, als wenn diese Unsicherheit geschürt wird und die Frau sich noch mehr unter Druck fühlt. Also ich gehe dann immer mit den Gedanken, stell dir vor, sie bekommt ein Kind, was sie nicht haben will, weil sie keine Möglichkeit hatte, die Schwangerschaft abzubrechen, und es stirbt dann anderweitig. Viele Frauen sind damit dann wären dann damit überfordert. Ich wäre damit überfordert gewesen. Klar kann es dann auch in die andere Richtung gehen, wenn du dein Kind erstmal auf der Brust hast, wie es sich dann anfühlt. Den Weg gibt es auch, aber das ist Risiko. Das ist wirklich Risiko, finde ich.
Was würdest du Menschen oder Frauen raten, die sich in einer ähnlichen Situation befinden wie du damals? Also wirklich Unsicherheit, alleinerziehend, ja, nein, Job, wie soll ich mit meinen Kindern klarkommen? Bei dir war es ja wirklich Unsicherheit und Zukunftsangst. Was würdest du ihnen wünschen oder wie würdest du sie ermutigen, die jetzt schwanger sind und denen es ähnlich geht?
Ein bisschen weiterzudenken und nicht nur für diese 3 Tage, sondern wirklich weiterzudenken und was ein Schwangerschaftsabbruch mit einer Frau macht. Ein Schwangerschaftsabbruch ist nicht vorbei, wenn die Behandlung abgeschlossen ist. Es geht noch weiter und ich finde, das wird so verschwiegen. Es wird nicht erwähnt, dass danach die Psyche leidet, wo man sich danach hinwenden kann, mit wem man darüber sprechen kann. Das finde ich immer sehr wichtig und das bedenken viele nicht und nehmen es einfach in Kauf, ohne zu wissen, was danach kommt. Sich wirklich Gedanken darum zu machen mit, was passiert danach.
Ja, das passt vielleicht ganz gut. Die nächste Frage, was wünschst du dem Medizinpersonal, die auf unterschiedliche Art und Weise ja mit der Organisation, mit der Durchführung und auch mit der Nachbereitung von Schwangerschaftsabbrüchen zu tun haben, involviert sind?
Ich wünsche dem Medizinpersonal einfach Geduld und Kraft. Ich denke, dass es für das Medizinpersonal auch nicht so einfach ist, wie es aussieht, dass das nicht einfach mal eine Behandlung ist. Ich denke, da kommt die ein oder andere auch ins Grübeln und ins Nachdenken. Vor allen Dingen, wenn man selbst Kinder hat oder selbst einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen lassen hat und dann Frauen betreuen muss, die quasi auch in der Situation sind, da so diesen mittleren Weg zu finden. Das stelle ich mir sehr schwer vor. Ich wurde damit bisher im Medizinbereich noch nicht konfrontiert, aber das stelle ich mir sehr, sehr schwer vor. Weil du entwickelst ja quasi, ob du willst oder nicht, so eine Art von Empathie. Und ich denke, dass da auch Vergleiche stattfinden.
Welches Wort ist im Zusammenhang mit Schwangerschaftsabbrüchen oder Schwangerschaftsabbruch ein Tabu?
Mord. Ja, das ist ein Tabu. Das habe ich auch schon oft gelesen.
Dass es Mord ist?
Mhm.
Und was ist für dich daran das Tabu?
Dass es damit nicht in Verbindung gebracht werden sollte. Also, wo fängt Schuld an? Wo sucht man nach einem Schuldigen? Das ist doch schon Belastung genug. Dieses Wort hat mit Schwangerschaftsabbruch sollte überhaupt nicht in Berührung kommen. Gar nicht.
Und welches Wort tut total gut auszusprechen in Bezug auf Schwangerschaftsabbrüche?
Du bist nicht, was du getan hast. Mir fällt kein einzelnes Wort ein. Aber diesen Satz, der schwirrt mir ganz oft im Kopf rum. Du bist nicht, was du getan hast.
Danke, Hilal, dass du erneut den Mut gefunden hast, heute hier offen über deine Erfahrungen und dein Erleben zu sprechen. Und wie gesagt, es gibt noch ein Video, wo du noch ganz tiefer und detaillierter davon sprichst. Das ist hier auf jeden Fall mit dem Podcast connected. Und wenn du, egal wer du bist und egal wo du bist, auch einen oder mehrere Schwangerschaftsabbrüche erlebt hast und endlich drüber sprechen möchtest, dann melde dich sehr gerne bei uns in der Villa Vie. Unsere Tür ist und bleibt offen. Oder wenn du dich nicht traust und noch einen Schluck Mut brauchst, dann möchte ich dir sagen, du bist uns ganz willkommen und du bleibst uns ganz willkommen. Zu deiner Zeit und in deinem Tempo, denn du bist nicht allein, es gibt Hoffnung. Hilal, ich sehe es dir an. Was möchtest du noch sagen?
Ich spreche aus meiner Perspektive, das wollte ich nochmal sagen. Es muss sich nicht jede Frau so fühlen. Jede Frau darf sich so fühlen, wie sie möchte. Ich spreche nur aus meiner eigenen Perspektive und jeder Mensch ist individuell und teilt seine Erfahrungen und hat seine Erfahrungen und es ist gut so, wie es ist.
Danke, Hilal, dass du heute da warst.
Gerne.
Und ihr lieben Menschen, da wo ihr seid, habt einen schönen Tag oder eine gute Nacht. Bis dann.
Ciao.
Und beim nächsten Mal sprechen wir mit Sarah. Sie ist fest im Villavie-Team und erzählt uns, wie viel Anlauf sie brauchte, um das erste Mal in die Villavie zu kommen und warum sie heute den Spitznamen Muffin-Sara trägt. Ich freue mich drauf.